Deutschlandfunk, Medias Res.
Gestern Abend gegen 21 Uhr. Das ORF-Fernsehen ändert sein Programm und auf dem Bildschirm erscheint Österreichs bekanntester Nachrichtenmoderator Armin Wolf.
Guten Abend, meine Damen und Herren aus dem Newsroom der Zeit im Bild. Wir müssen an dieser Stelle den Film leider unterbrechen, weil uns vor wenigen Minuten ganz aktuelle Meldungen von einem möglichen Anschlag in der Wiener Innenstadt erreicht haben.
Die Meldungen sollen sich bewahrheiten. In der Wiener Innenstadt wurde auf Menschen geschossen. 4 wurden getötet, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angriff von Ermittlungsstand jetzt einem Täter, den die Polizei erschossen hat, soll islamistisch motiviert gewesen sein. In Wien erreiche ich Ingrid Brodnik, Journalistin und Autorin unter anderem der Bücher Lügen im Netz und Hass im Netz. Hallo Frau Brodnik.
Ja, hallo, guten Tag.
Vorweg, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie den Abend und die Nacht erlebt? Wie nah?
Mir geht es gut. Ich bin in einem anderen Bezirk und ich habe am Abend ein Interview über Skype geführt. Und als ich mich auslogge, schaue ich noch in mein E-Mail-Postfach und sehe eine Anfrage eines britischen Radiosenders, ob ich etwas für Sie live im Programm zum Anschlag in Wien sagen kann. Und ich denke mir zuerst, die Briten müssen irgendwas falsch verstanden haben. In Wien gibt es doch keinen Terroranschlag. Schau dann aber auf eine Webseite, auf die Webseite einer großen Tageszeitung. Und da war das noch gar nicht die Hauptmeldung. Da war das noch eine kleinere Meldung, dass ein Terroranschlag stattfindet. Und dementsprechend habe ich dann den ganzen Abend natürlich in den klassischen und in den sozialen Medien verfolgt und auch dokumentiert, was da alles so passiert ist.
Und was haben Sie da beobachtet?
Naja, ehrlich gesagt, solche Momente sind emotionale Ausnahmezustände, wo sowohl User als auch Journalisten teilweise über die Stränge schlagen. Und wir konnten sehen, dass gerade im Boulevard manche Seiten wirklich sehr unreflektiert vorgegangen sind und zum Beispiel Gewaltvideos geteilt haben, wo man den Täter sieht. Das hat mittlerweile eine heftige Debatte in Österreich ausgelöst. Zum Beispiel der österreichische Presserat, also das Selbstkontrollorgan, hat mittlerweile über 1000 Beschwerden gegen 2 Boulevardzeitungen bekommen, gegen die Krone und gegen OE24. Und das wirklich Absurde war, OE24 hat es zum Beispiel geschafft, stellen Sie sich das vor, zeitgleich ein Video zu posten, also herzuzeigen, wo man den Täter sieht, wie er schießt, mitten in der Stadt. Und in einem anderen Artikel haben sie es auch geschafft, zu erwähnen, dass die Polizei bittet, solche Videos nicht zu teilen. Also man kann nicht sagen, dass die Redaktion nicht gewusst hat, dass die Polizei schon aufforderte, das nicht zu teilen, aber gleichzeitig haben sie es bis heute auf ihrer Webseite.
Was ist der Hintergrund dieser Aufforderung, des Appells der Polizei, wenn sich solche Bilder verbreiten? Was kann dann passieren? Welchen Effekt kann das haben, auch mit Blick auf den Polizeieinsatz?
Ja, die Polizei, als sie das selbst auf Twitter schrieb, merkte an, dass es auch um die Sicherheit der Beamten und von Zivilisten ging. Man wusste ja auch in dem Moment nicht, wie viele Leute sind da unterwegs. Die Gefahr ist, wenn die sehen, wo noch Menschen sich befinden, dass sie dorthin gehen. Also man will solche Dinge nicht verraten. Und ich denke, aus journalistischer Sicht gibt es dann aber noch 2 weitere Einwände, nämlich einerseits wollen Terroristen ja genau mit solchen Bildern berühmt werden. Sie wollen den Terror in Bildern verbreiten. Da ist die Frage, wie sehr helfe ich genau deren Anliegen? Und die zweite Problematik ist, manche dieser Videos sind sehr verstörend. Und da muss man schon die Frage stellen, ob man wirklich Menschen das psychisch antun will, solche Szenen zum Beispiel, wo eine Person potenziell ermordet wird, die herzuzeigen. Und da werden sicher von manchen Usern, vielleicht auch von manchen Medien, Grenzen überschritten.
Das sind ja auch zum Teil Bilder, die gar nicht wirklich erlaubt sind zu zeigen. Welche Rolle spielen denn die sozialen Netzwerke? Wie schnell reagieren die in solchen Fällen, zum Beispiel wenn es darum geht, diese unangemessenen Bilder wieder zu löschen?
Naja, das Interessante ist, einerseits hat zum Beispiel Facebook extrem schnell reagiert. Facebook hat seit ein paar Jahren ja dieses Crisis Response Tool, wo man dann angeben kann, wenn ein Attentat passiert, dass man in Sicherheit ist. Das wurde extrem schnell gestartet. Womöglich sind manche erst über Facebook draufgekommen, dass ein Terroranschlag stattfindet. Aber dann, die Schattenseite ist, bei diesem Tool konnte man dann auch dort posten. Das war wie ein Diskussionsforum zum Vorfall. Und dort sind ziemlich schnell diese Gewaltvideos auch hochgeladen worden. Also man hat dann sofort dort diese Videos gesehen oder auch falsche Geschichten, Spekulationen. Bis heute kursieren solche Gerüchte, morgen könnte in einem anderen Bezirk etwas stattfinden. finden. Und wo ich glaube, dass Facebook wirklich besser reagieren sollte, ist, sie sollten dieses Teil dieses Tools abdrehen oder zumindest so umgestalten, dass er nicht so gut sich für die Gerüchteküche eignet, weil dort einfach wirklich viel Falsches und Problematisches zu sehen ist.
Und die Videos, wurden die denn, Ihr Eindruck, gut gelöscht, schnell gelöscht?
Nein, also die Videos, zumindest einige, die ich gesehen habe, die wurden nicht unbedingt gelöscht, sondern hinter so einem Filter gelegt. Das heißt, man musste dann nochmal bestätigen, ob man es sehen möchte. Womöglich gibt es auch noch ärgere Videos, die sehr wohl gelöscht worden sind, aber Facebook löscht nicht automatisch alles, was diesen Vorfall zeigt, sondern legt einen Filter darüber. Man muss auch zusätzlich noch anklicken, sozusagen, dass man es sehen möchte. Das betrifft auch zum Beispiel Bilder, die Verletzte zeigen. Und derartiges. Da ist wahrscheinlich auch eine schwierige Frage, wo ziehe ich die Grenze? Ist das noch zulässig, wenn Leute das posten, wenn auch mit einem Warnhinweis seitens Facebook? Ich glaube, was Facebook auf jeden Fall tun müsste, ist, diese Funktion, die sie selbst eingeführt haben, wo man extrem leicht auf solches Material stößt, die gehört abgedreht. Das ist nochmal eine zusätzliche Ebene, wo ich sehr leicht mit so etwas plötzlich in Kontakt gerate, und das verstehe ich überhaupt nicht, was der Nutzen davon sein soll.
Zum Schluss noch kurz Ihr Eindruck, auch unter dem aktuellen Eindruck, haben Redaktionen insgesamt dazugelernt in der Berichterstattung über Terrorismus?
Insgesamt glaube ich schon. Ich glaube, sowohl manche User als auch Redaktionen sind zurückhaltender geworden, dass man Bilder nicht herzeigt. Das Problem ist, einzelne schreiben jetzt doch den Namen aus, so zumindest den Vornamen, zeigen relativ verpixelt trotz allem das Gesicht her. Also wir haben sicher nicht 100% Sensibilität geschafft, aber ich glaube, es ist mehr als vor ein paar Jahren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man über jene Fälle redet, wo das nicht passiert, zum Beispiel bei OF24. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben mittlerweile auch manche Unternehmen schon gesagt, dass sie jetzt ihre Inserate dort abziehen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Signal, weil das tut weh, wenn ich merke, Werbegelder gehen mir dadurch verloren. Und da hoffe ich, dass auch solche Geschichten, solche Reaktionen dazu führen, dass Medien, auch manche boulevardesken Medien, in Zukunft zweimal drüber nachdenken, wie sie über so etwas berichten.
Ingrid Brodnik, österreichische Journalistin und Netzexpertin zum Terror von Wien und die Rolle der Medien dabei. Vielen Dank. Wenn auch Sie über dieses Thema sprechen wollen mit uns, melden Sie sich. In unserem Podcast nach Redaktionsschluss diskutieren wir aus gegebenem Anlass über die Berichterstattung in aktuellen Nachrichtenlagen, wie es Anschläge sein können. Medien als Helfeshelfer von Terroristen? Welche Beobachtungen haben Sie gemacht in der Berichterstattung über Anschläge? Was kritisieren Sie? Schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bisherige Folgen unseres Podcasts finden Sie unter deutschlandfunk.de/medienpodcast und bei allen gängigen Podcatchern, unter anderem Apple Podcast und Spotify.